ARD.
Frieda liegt in einem Bett. Der Raum ist still, sie kann sich nicht wirklich bewegen. Sie hat einen schweren Unfall hinter sich. Und der Schmerz, der ist allgegenwärtig. Und für sie gibt es keinen Ort, ihm zu entfliehen. Ihr Alltag ist dieses Bett. Über ihr hängt ein Spiegel, in diesem spiegelt sie sich. Und diese eigentlich schlimme Situation löst in Frieda einen Neuanfang aus, als sie beginnt, das zu malen, was sie sieht. Meine lieben Mäuse des Wissens, das hier wird eine Folge, auf die Johnny und ich uns schon länger gefreut haben. Umso glücklicher bin ich, dass sie endlich die Umfrage gewonnen hat. Denn Frieda Kahlo ist eine so unglaublich spannende und besondere Persönlichkeit. Warum wir sie so toll finden, das erfahrt ihr heute. Wir werden klären, wie sie inmitten der mexikanischen Revolution aufwächst, wie sie dann durch einen schweren Schicksalsschlag den Weg zur Kunst findet. An der Stelle auch eine Content-Warnung, es wird um einen schweren Verkehrsunfall gehen. Und danach sprechen wir darüber, wie ihr Leben auch dadurch in Höhen und Tiefen verläuft. Ihr hört Wissen mit Zoe. Kapitel 1: Frieda und das falsche Geburtsjahr. Die Folge beginnt heute etwas skurril, denn fragt man Frieda Kahlo im Verlauf ihres Lebens, wann sie geboren wurde, sagt sie 1910. Das ist aber gelogen. Und das weiß sie ganz genau. Denn geboren wird sie eigentlich am 6. Juli 1907 in Coyoacán. Damals noch ein Vorort der mexikanischen Hauptstadt Mexico City. Heute ist es ein bunter Stadtbezirk, fast genau in der Mitte der Stadt. Das Haus, in dem sie zur Welt kommt und aufwächst, ist heute weltberühmt. Die Casa Azul, zu Deutsch das blaue Haus. Ein Foto davon findet ihr als Nummer 1 in den Shownotes. Wie ihr seht, befindet sich darin heute ein Museum zu ihren Ehren. Aber erstmal der Reihe nach. Ihr fragt euch vielleicht immer noch, warum Frieda bei ihrem Geburtsjahr lügt. Nicht etwa, um sich 3 Jahre jünger zu machen, sondern weil das Jahr 1910 für Mexiko ein extrem wichtiges ist. Denn hier beginnt sie, die mexikanische Revolution. Jahrzehntelang wird das Land von Porfirio Díaz regiert, einem Diktator, dessen Regime Land und Reichtum kontrolliert, während große Teile der Bevölkerung in Armut leben. Und 1910 beginnt sich das Land zu erheben. Bauern, Arbeiter und indigene Gemeinschaften schließen sich zusammen und was als Aufstand beginnt, entwickelt sich zu einem jahrelangen Bürgerkrieg. Einer, der Mexiko tief erschüttert. Bis 1920 kämpfen verschiedene revolutionäre Gruppen um Macht, Gerechtigkeit und die Zukunft des Landes. Tausende von Menschen sterben, ganze Regionen werden verwüstet. Am Ende des Ganzen entsteht ein neues Mexiko mit einer neuen Verfassung, die soziale Rechte festschreibt und das Selbstbild des Landes verändert. Aus diesem Umbruch heraus wächst ein revolutionäres neues Nationalgefühl. Eine neue mexikanische Welt, geprägt von politischer Teilhabe, Aktionismus und Kunst. Frieda wählt also ganz bewusst das Jahr 1910, um der Bewegung und der Revolution ihres Landes zu gedenken. Sie spricht auch später von sich selbst symbolisch als Kind der Revolution. Und ihre Kindheit spielt sich genau in dieser Zeit des Umbruchs ab. Als Frieda noch klein ist, gibt es immer wieder Straßenkämpfe, auch in Mexico City direkt vor ihrer Tür. Bei Gefahr bringt ihre Mutter die Kinder ins Haus. Die Kinder sind hier Frieda und ihre 5 Schwestern. Manchmal versorgt die Familie sogar flüchtende Revolutionäre mit Essen. Und diese Bilder brennen sich früh in Friedas Gedächtnis ein. Mit ihrer Mutter geraten sie und ihre Schwestern trotzdem auch immer wieder aneinander. Sie hat indigene Wurzeln und erzieht ihre Töchter streng katholisch. Etwas, das Frieda und ihre Schwestern teilweise ablehnen. Ihr Vater hingegen stammt ursprünglich aus Deutschland und arbeitet als Fotograf. Frieda entwickelt eine enge Bindung zu ihm und er erkennt schon früh ihre Beobachtungsgabe. Er zeigt ihr, wie man als Fotograf einen besonderen Blick entwickelt, Dinge sieht, die nicht jeder sieht. Zum Beispiel, wie kunstvoll Licht manchmal fällt, wie solche scheinbar kleinen Details große Bedeutung gewinnen können. Er bringt ihr den Umgang mit der Kamera bei und lehrt sie Geduld und Präzision. Es sind schöne Erinnerungen für Frieda. Doch leider ist ihre Kindheit auch von Krankheiten geprägt. Mit 6 Jahren erkrankt sie an Polio, auch Kinderlähmung genannt. Eine Viruskrankheit, die das Nervensystem angreift. Monatelang liegt sie im Bett, ihr rechtes Bein bleibt dauerhaft geschwächt und dünner als das linke. Ihr Vater ermutigt sie, Sport zu treiben, um Kraft zurückzugewinnen. Frieda schwimmt, fährt Fahrrad, spielt Fußball und boxt. Der Sport hilft, aber dennoch bleibt das Bein sichtbar verändert. Andere Kinder hänseln sie in der Schule dafür. Frieda beginnt, lange Röcke zu tragen, um sich selber zu schützen. Und trotz aller Rückschläge bleibt unsere Frieda ehrgeizig. Sie möchte erfolgreich werden, ihr Leben und das ihrer Eltern ändern. Und 1922, also im Alter von 15 Jahren, wird sie an der Escuela Nacional Preparatoria aufgenommen. Eine sehr renommierte Schule, die bislang fast ausschließlich Jungen offen steht. Frieda gehört also zu den ersten Frauen dort. Sie plant, Ärztin zu werden, interessiert sich sehr für Biologie, Naturwissenschaften und Anatomie. Gleichzeitig saugt sie den Geist des neuen, revolutionierten Mexikos auf. Nationalstolz, politische Debatten, kulturelle Selbstfindung. In der Schule schließt sie sich einer Gruppe rebellischer Schüler an. Sie nennen sich Los Cachuchas, übersetzt die Mützenträger. Sie diskutieren, provozieren, stellen Autoritäten in Frage. Und Frieda, die ist mittendrin. Sie ist laut, klug, charismatisch. Und in ihr wächst ihre künstlerische Neugier immer mehr. Sie beginnt ein Praktikum beim Grafiker, lernt selbstständig zeichnen, das Arbeiten mit Form. In der Schule beobachtet sie fasziniert einen Mann bei der Arbeit. Er ist selber Künstler und bemalt eine Wand ihrer Schule mit einem riesigen Gemälde. Sein Name? Diego Rivera. Und den merken wir uns mal ganz genau. Noch spielt er keine Rolle in Friedas Leben. Noch. Dann kommt das Jahr 1925 und es soll alles verändern. Kapitel 2: Der Unfall. 17. September 1925. Die 18-jährige Frieda ist in Mexico City unterwegs und steigt nach der Schule in einen Bus. Nichts deutet darauf hin, dass dieser Tag anders enden wird als viele zuvor. Doch ihr könnt es euch schon denken, das wird er leider. Auch Frieda wird sich ebenfalls nicht viel gedacht haben. Sie schaut wahrscheinlich aus dem Fenster, während der Bus durch die Großstadt fährt. Als plötzlich ein lautes Quietschen der Reifen zu hören ist, dann ein Knall. Die Wucht des Zusammenpralls schleudert Frieda, die nicht angeschnallt gewesen ist, aus dem Bus. Sie fällt auf den harten Asphalt. Eine Metallstange verletzt sie zusätzlich schwer. Den Menschen um den Unfallort wird schnell das Ausmaß klar. Der Bus ist mit hoher Geschwindigkeit mit einer Straßenbahn kollidiert. Zahlreiche Fahrgäste sind verletzt, teilweise schwer. Und Frieda gehört zu denen, die es am schlimmsten erwischt hat. Sie wird wegen der heftigen Verletzung umgehend in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Als sie die Ärztinnen und Ärzte erreicht, schwebt sie in Lebensgefahr. Mehrere Knochen sind gebrochen, unter anderem Teile ihrer Wirbelsäule, das Becken, ihr Schlüsselbein. Auch ihr Bein, sogar an, Achtung, 11 Stellen. Dazu hat die Metallstange eine schwere Wunde zurückgelassen. Im Krankenhaus gehen viele davon aus, dass sie nicht überlebt. Doch etwa einen Monat später wird sie aus der Notaufnahme entlassen. Es ist ein Wunder. Dennoch ist sie körperlich schwer gezeichnet, immer noch voller Schmerzen, die sie von nun an begleiten werden. Zu Hause beginnt eine lange Zeit der Bewegungslosigkeit. Monatelang liegt sie in einem Ganzkörperkorsett. Eine harte medizinische Schiene aus Gips oder Leder, die den Oberkörper fast vollständig umschließt und Wirbelsäule und Rumpf stabil halten soll, damit die gebrochenen Knochen eben besser heilen können. Die Schmerzen sind dauerhaft, stechend und allgegenwärtig. Später beschreibt sie sie als böse und schrill, nie ganz weg. Fast 2 Jahre verbringt Frieda größtenteils im Bett. Ihr bisheriger Lebensplan zerbricht in dieser Zeit vollständig. Der Traum, Ärztin zu werden, ist nicht mehr erreichbar. Stattdessen bestimmen Gips, Bandagen, Operationen und Rehabilitation ihren Alltag. In dieser erzwungenen Stille sucht Frieda nach einem Ausweg, einfach aus dem Bedürfnis heraus, die Zeit, die Einsamkeit und den Schmerz zu überstehen. Und so beginnt sie zu malen. Das, was sie schon als Kind gern gemacht hat, als Hobby, wird jetzt zu ihrer einzigen Flucht. Ihr Vater schenkt ihr Ölfarben, ihre Mutter lässt ihr Bett umbauen. Über der Liegefläche wird ein Spiegel angebracht, damit Frieda sich selbst sehen kann. Und so wird das Bett zu ihrem Atelier und der Spiegel zu ihrem wichtigsten Motiv. Sie malt das, was sie fühlt, und 1926 entsteht ihr erstes Selbstporträt. Ein Bild davon findet ihr als Nummer 2 in den Shownotes. Es ist der Beginn einer intensiven Auseinandersetzung mit sich selbst. Mit ihrem Körper, mit ihrem Blick und mit ihrem Schmerz. Frida malt sich selbst immer wieder. Ein weiteres Beispiel findet ihr als Nummer 2 in den Shownotes. Es trägt den Titel Self-Portrait in a Velvet Dress. Also Selbstbild im Samtkleid. Es ist eins von insgesamt 55 Selbstporträts, die sie malt. Einfach weil sie selbst das einzige Motiv ist, das sie regelmäßig sieht. Es sind Bilder, in denen sie nicht nur ihr Äußeres festhält, sondern vor allem auch ihren inneren Zustand. Ihre Verletzlichkeit, ihre Stärke, ihre Suche nach Identität. Und in dieser Phase wird auch Diego Rivera wieder auf sie aufmerksam. Wir erinnern uns an Kapitel 1, der berühmte Wandmaler, den sie bereits aus der Schulzeit kennt. Er hört davon, dass Frida viel malt, und als er ihre Bilder sieht, ist er unglaublich beeindruckt und ermutigt, sie weiterzumalen und ihre eigene Bildsprache zu entwickeln. Zwischen den beiden liegen 21 Jahre, Frida ist 19 und Diego schon 40. Doch trotz des großen Altersunterschieds entwickelt sich etwas zwischen den beiden. Frida hat das Laufen wieder gelernt und kann mittlerweile ab und zu das Bett verlassen. Und so heiraten die zwei 1929. Die Beziehung wird danach als leidenschaftlich, intensiv, aber auch konfliktreich beschrieben. Nähe, Bewunderung, Verletzung und gegenseitige Abhängigkeit sind an der Tagesordnung. Später wird Frida sagen, Diego sei ihr zweiter Unfall gewesen. Eine Zeit, die sie ebenso tief geprägt habe wie der Busunfall selbst. Und das alles wird zu den zentralen Themen ihrer Kunst. Frida beginnt, ihren körperlichen und seelischen Schmerz offen auf die Leinwand zu bringen. Ohne Beschönigung, ohne Distanz und ohne Rücksicht auf Konventionen. Blut, Tränen, Korsetts, offene Wunden, emotional wie körperlich. Es soll nicht schocken, es soll nur ein ehrlicher Ausdruck ihrer Realität sein. Sie malt Werke wie das Henry Ford Hospital, in dem sie eine Fehlgeburt verarbeitet, oder das Bild namens Die gebrochene Säule, in dem sie ihre zerstörte Wirbelsäule zeigt. Beide könnt ihr als Nummer 3 und 4 in den Shownotes finden. Es ist eine Mischung aus Stolz, Niederlagen, Widerstand und ein ungebrochener Wille zu leben. Zentrale Themen, die ihr weiteres Leben sehr prägen sollen. Kapitel 3 – Politik und früher Tod. Wir erinnern uns an Fridas Zeit während der Revolution, als sie den Mützenträgern beitritt. Mit den Jahren entwickelt sich in ihr ein immer größerer politischer Drang. Ihre Kunst fängt an, größere Aufmerksamkeit auf sie zu ziehen, und das möchte sie auch politisch nutzen. Sie tritt der Kommunistischen Partei Mexikos bei, für die werden Kunst und Politik zwei untrennbare Themen. Sie beginnt überwiegend traditionelle indigene Kleidung und Symbole zu tragen, nicht nur als Erinnerung an ihre Wurzeln, sondern auch als klare Positionierung gegen Fremdenfeindlichkeit, Faschismus, Kapitalismus und die Unterdrückung der indigenen Bevölkerung in Mexiko. Auch ihr Privatleben folgt keinen Konventionen. Die Ehe mit Diego Rivera führt Frida nach einer Scheidung und erneuten Heirat schließlich offen. Er hat Affären und sie auch. Frida liebt Männer und auch Frauen. Alles öffentlich, ganz ohne Tabu. Zu ihren Liebschaften zählen auch bekannte Persönlichkeiten wie Leo Trotzki, ein russischer kommunistischer Revolutionär, der eine Zeit lang sogar bei ihr und Diego wohnt. Aber auch Josephine Baker, eine amerikanische Sängerin und Widerstandskämpferin. Natürlich wird sie öffentlich dafür kritisiert, ziemlich viele Menschen denken damals sehr konservativ, besonders im katholisch geprägten Mexiko. Doch trotz des Gegenwindes lebt Frida ein freies Leben, lässt sich nicht nach fremden Maßstäben einordnen. Sehr schade aus unserer Perspektive ist, dass sie zu Lebzeiten nicht den großen Ruhm bekommt, den sie eigentlich verdient hätte. Überleg mal, durch was für unglaubliche Hürden sie sich in ihrem Leben kämpfen muss. Mit Kinderlähmung, das Mobbing anderer Kinder, der Busunfall, die gescheiterte medizinische Karriere, die jahrelangen Schmerzen. Eigentlich schon Gründe genug, sie zu bewundern. Und dazu kommt noch ihre unglaubliche Kunst, die sie auch ausstellt, in großen Metropolen wie New York und Paris. Der Louvre kauft sogar 1939 mit Fridas Bild Der Rahmen erstmals ein Werk einer mexikanischen Künstlerin. Ihr findet auch das Gemälde in den Shownotes. Sie erhält dafür Anerkennung und Applaus, doch dieser bleibt eher klein. Sie wird lange einfach nur als Ehefrau von Diego Rivera wahrgenommen, dem berühmten Wandmaler. In ihrer Heimat bekommt sie erst 1953 ihre erste Einzelausstellung. Doch zu diesem Zeitpunkt geht es ihr schon körperlich sehr schlecht. Sie konnte ihre Wunden und Verletzungen nie wirklich überwinden. Der Schmerz und das Leid holen sie immer wieder ein. Zur Eröffnung ihrer eigenen Ausstellung lässt sie sich daher im Krankenbett tragen. Ein starkes Bild, das sinnbildlich für ihr Leben steht. Das Überwinden von Distanzen und Hindernissen unter teils extremen Anstrengungen. Doch noch im gleichen Jahr verschlechtert sich ihr Zustand erneut. So sehr, dass ihr rechtes Bein sogar amputiert werden muss. Ihr körperlicher Wille wird an diesem Zeitpunkt gebrochen. Doch ihr seelischer nicht. Noch im Juli 1954 nimmt sie im Rollstuhl an einer Protestdemonstration teil. Es ist ihr letzter öffentlicher Auftritt. Wenige Tage später stirbt Frida Kahlo am 13. Juli 1954 in ihrer geliebten Casa Azul. Sie wird nur 47 Jahre alt, ein trauriges frühes Ende. Doch in dieser vergleichsweise kurzen Zeit hinterlässt sie ein unglaubliches Erbe. Heute gilt sie als die mit bedeutendste Künstlerin des 20. Jahrhunderts. Eine Frau, die die Welt nachhaltig verändert hat. Nicht trotz ihres Schmerzes, sondern eben genau durch diesen. Zusammenfassung: Frida Kahlo hat gelogen. So würde wahrscheinlich das ein oder andere reißerische Magazin titeln. Doch ihre Geburtsjahrlüge hat einen Grund. Eigentlich wird sie 1907 geboren. Sie gibt aber später das Jahr 1910 an, weil sie sich selbst als Kind der mexikanischen Revolution sieht, die in diesem Jahr beginnt. Schon früh wird ihr Leben durch viel Widerstand geprägt, nicht nur politisch, auch körperlich. Sie leidet an Polio und wird von anderen Kindern ausgegrenzt. Dennoch entwickelt sie große Lebenspläne. Sie will Ärztin werden. Doch mit 18 werden diese im Jahr 1925 durch einen schweren Busunfall zerstört. Dieser fesselt sie ans Bett, Schmerzen gehören von nun an zum Alltag. Doch Frida gibt nicht auf, im Gegenteil. Aus dieser Zwangslage entsteht ihre Kunst. Sie bekommt einen Spiegel über das Bett gehangen und so werden sie und ihr eigener Körper zu zentralen Motiven. Schmerz, Verletzlichkeit und Stolz stehen ungeschönt nebeneinander. Und parallel dazu lebt Frida kompromisslos politisch. Sie versteht Kunst als Teil des gesellschaftlichen Kampfes. Kommunismus, Antifaschismus, indigene Identität und Frauenrechte werden zu zentralen Haltungen, die sie öffentlich vertritt. Anders als es viele damals hören wollen. Auch ihr Privatleben widersetzt sich Konventionen. Ihre Beziehung zu Diego Rivera ist leidenschaftlich, zerstörerisch und ungewohnt offen. Geprägt von Affären auf beiden Seiten. Doch trotz ihrer polarisierenden Art und ihrer beispiellosen Kunst bleibt ihre Anerkennung zu Lebzeiten begrenzt. Sie wird lediglich als Ehefrau von und nicht als eigenständige Künstlerin wahrgenommen. Erst kurz vor ihrem Tod erhält sie endlich eine große eigene Ausstellung in Mexico City. 1954 verstirbt Frida Kahlo dann im Alter von nur 47 Jahren. Krank, erschöpft und doch politisch aktiv bis zuletzt. Ihre wirkliche Wirkung entfaltet sich erst Jahrzehnte später. In den 1970er und 80er Jahren entdecken feministische Künstlerinnen und Kunsthistorikerinnen ihre Werke neu. Sie erkennen Frida eine Frau, die Selbstbestimmung radikal lebt, Geschlechterrollen sprengt und persönliches Leid in politische Kunst verwandelt. Ihre schonungslose Ehrlichkeit, ihre ikonische Bildsprache und ihr Widerstand gegen Anpassung machen sie heute zur feministischen Symbolfigur. Spätestens der Film Frida aus dem Jahr 2002 verankert sie endgültig im globalen kulturellen Gedächtnis. Frida Kahlo steht heute für die Erkenntnis, dass aus Schmerz nicht nur Leid entstehen kann, sondern auch eine unverwechselbare Stimme, die bis weit über das eigene Leben hinauswirkt. Alter, war das eine krasse Folge und die hat uns persönlich emotional auch wirklich sehr berührt. Auf der einen Seite wirklich tragisch, wie sehr ihr Leben von Schmerz geprägt war. Aber auf der anderen Seite auch so, so inspirierend, dass sie sich trotz all dem wirklich nie hat unterkriegen lassen. Dass sie den Schmerz in Energie umgewandelt hat und so zu einer nachhaltigen Stimme wurde. Wirklich, wirklich eine sehr, sehr beeindruckende Frau. Und schön, dass sie nachträglich heutzutage so viel Anerkennung bekommt. Darüber wäre sie sicher heute sehr, sehr glücklich. Schreibt uns gern, wie ihr die Folge fandet und natürlich auch alle eure Fragen zu Frieda. 3 davon beantworten wir dann nächsten Mittwoch. So wie jetzt das, was ihr über unsere mutige Freiheitskämpferin der letzten Folge wissen wolltet, Eleonore Prohaska. Die erste Frage kommt von Juju, Leona Groundwater, Ella und Easy. Wurde der Film Mulan von ihrer Geschichte inspiriert? Also, erstmal für alle, die Mulan nicht kennen, das ist ein Disney-Zeichentrickfilm aus 1998, der 2020 auch als Live-Action-Film nochmal verfilmt wurde. Und die Antwort auf die Frage lautet eher nein. Mulan hatte zwar eine Vorlage, aber das war nicht Eleonore, sondern eine andere Frau, die der Legende nach als Mann in den Kampf gezogen ist. Und zwar war das die Chinesin Hua Mulan aus dem 5. bzw. 6. Jahrhundert. Frage Nummer 2 ist von Remo. Zoe, war Eleonore eigentlich verheiratet und hatte sie Kinder? Und auch hier lautet die Antwort nein. Eleonore ist unverheiratet und kinderlos geblieben. Auch wahrscheinlich durch ihren ziemlich frühen Tod mit 28. Und die letzte Frage für heute kommt von Technitium 118. Ein sehr spannender Name. Sie lautet, in Österreich gibt es eine Prohaska-Gasse. Kommt der Name von Eleonore? Und oh Mann, Leute, auch hier lautet die Antwort leider schon wieder nein. Die Prohaska-Gasse in Graz wurde nicht nach Eleonore benannt, Namensgeber ist hier nämlich Fritz Prohaska. Er war in den 1920er Jahren Bürgermeister der damals selbstständigen Gemeinde Andritz, heute ein Stadtbezirk von Graz. Wow, heute echt ganz schön viele Neins, sorry dafür. Und damit, meine lieben Mäuse des Wissens, sind wir wieder am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Aber wie immer mit dem Appell an euch. Sucht euch wieder die Frau aus, deren Geschichte ihr nächste Woche am liebsten hören würdet. Folgende 3 Damen habt ihr dieses Mal zur Auswahl. Nummer 1 ist Rosalind Franklin. Sie liefert mit ihren Röntgenaufnahmen entscheidende Hinweise auf die Struktur der DNA. Wird dafür zu Lebzeiten kaum gewürdigt und erhält erst viele Jahre später die Anerkennung für ihre zentrale Rolle. Dann haben wir Simone Biles. Sie ist mehrfache Olympiasiegerin und eine der erfolgreichsten Turnerinnen der Geschichte, die nicht nur sportliche Maßstäbe setzt, sondern auch offen über mentalen Druck spricht und damit ein starkes Zeichen für mentale Gesundheit setzt. Und last but not least Wangari Maathai, die erste afrikanische Friedensnobelpreisträgerin, die Umweltschutz und Frauenrechte miteinander verbindet und sich noch dazu in Kenia entschlossen gegen Entwaldung engagiert. Wir sind wie immer sehr gespannt, wer es dieses Mal wird. Die Geschichte eurer Wahl hört ihr nächsten Mittwoch wie immer um 23.59 Uhr. Bis dahin verbleiben wir mit ganz viel Liebe für euch alle und für weniger Wissen, entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.